Deutschlandfunk zur Diskussion.
Über Sanktionen und Zölle. Handel als diplomatische Waffe. Die Diskussionsleitung hat Peter Kapern.
USA gegen China, EU gegen USA, USA gegen Iran, EU gegen Brasilien und Russland, Frankreich gegen USA, dazu USA gegen Mexiko, gegen Nordkorea und gegen Kanada. Das sind, meine Damen und Herren, keine Paarungen bei irgendeiner Weltmeisterschaft. Das sind nur die wichtigsten jener Konflikte, in denen um wirtschaftliche oder um politische Positionen gestritten wird und bei denen die Handelsbeziehungen als Instrument, als Waffe eingesetzt werden. Manche davon haben schon die heiße Phase erreicht mit Strafzöllen und Einfuhrkontingenten und Exportverboten. Andere dieser Konflikte existieren vorläufig nur als Schreckensszenario, als Option am Horizont. Jeder droht jedem, weil er sich einen Vorteil verspricht. Die Handelspolitik mit der Brechstange, das hat der G7-Gipfel gerade noch einmal gezeigt, hat sich zum allgemeinpolitischen Instrument entwickelt, um Wohlverhalten des Bedrohten zu erzwingen. Beim Handel, klar, aber auch im militärischen, politischen Bereich. Ja, die Drohung mit dem handelspolitischen Dampfhammer wird jetzt sogar benutzt, um klimapolitisches Wohlverhalten zu erzwingen. Ist das dumm, weil es unseren Wohlstand vernichtet? Ist das klug, weil der Einsatz anderer Mittel verheerendere Folgen oder geringere Erfolgsaussichten hätte? Woher kommt eigentlich diese neue Lust, mit Sanktionen und Zöllen zu drohen? Ist sie überhaupt neu? Und wer hat die besten Chancen, einigermaßen ungeschoren davonzukommen? Der Handel als diplomatische Waffe, darüber reden wir heute Abend. Und zwar mit Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, heute zugeschaltet aus Innsbruck. Guten Tag, Herr Felbermayr.
Guten Tag.
Sven Giegold ist zugeschaltet aus Bremen, der grüne Europaabgeordnete. Auch Ihnen einen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Und aus Bonn zugeschaltet Alexander Graf Lambsdorff, Bundestagsabgeordneter und Europaexperte der FDP-Fraktion. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Kapern.
Fangen wir an mit einem Zitat aus der Abschlusserklärung des G7-Treffens von Biarritz. Da heißt es, ich zitiere, gemeinsam wollen die G7 einen offenen und gerechten Welthandel und wirtschaftliche Stabilität erreichen. Kann es also sein, dass wir mit unserer Diskussion zu spät dran sind, dass das ganze Schreckensszenario, das ich gerade skizziert habe, dass sich das mit dem Gipfeltreffen von Biarritz erledigt hat? Herr Giegold, wird jetzt alles gut nach dem G7-Treffen?
Ja, das wäre schön, aber das G7-Treffen zeichnet sich ja schon mal dadurch aus, dass dort nur noch ein geringer Teil der Weltbevölkerung repräsentiert ist und zwar wirtschaftlich immer noch eine wichtige Rolle spielt, aber dadurch schon alleine sind die Regeln für den globalen Handel im Rahmen der G7 gar nicht zu regeln. Aber wenn es gelungen ist, dort Herrn Trump ein wenig zu beruhigen, dann ist das ja schon mal eine gute Nachricht. Aber man muss nur sagen, von der Abschlusserklärung wird nichts gerecht, was bisher nicht gerecht ist. Und in den internationalen Handelsbeziehungen, wenn Sie gerade in Richtung der Ärmsten schauen und der Umwelt, dann sehen Sie, wie große Gerechtigkeitsprobleme dort bestehen, trotz aller schönen Abschlusserklärungen.
Herr Lambsdorff, die Weltwirtschaft ist gerade im Sinkflug. Deutschland steht am Rande der Rezession. Das treibt Bundestagsabgeordneten Sorgenfalten auf die Stirn. Ja. Welchen Anteil an dieser Entwicklung haben denn die handelspolitischen Turbulenzen aus den letzten ein, zwei Jahren?
Ich glaube, einen relativ maßgeblichen auf der psychologischen Ebene auf jeden Fall und auf der Ebene rational, da wo es um Erwartungen geht. Also habe ich den Zugang zu den Märkten auch in Zukunft noch? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich meine Produkte verkaufen kann? Wie sieht es insgesamt aus? Und diese Verlässlichkeit im Handelssystem, die war ja eines der Kennzeichen der Nachkriegsordnung 50er, 60er, 70er Jahre. Das hat einfach den Wohlstand so ausgeweitet, global, insbesondere in der nördlichen Hemisphäre, dass wir jetzt in einer Situation sind, die ganz neu ist und viel, viel kritischer, da weisen Sie zu Recht darauf hin. Und Deutschland als Land, das eben wie wenige andere auf offene Märkte und regelbasierte Handelsverfahren angewiesen ist, Deutschland leidet eben ganz besonders darunter, wenn das Handelssystem in Mitleidenschaft gezogen wird.
Herr Felbermayr, Alexander Graf Lambsdorff hat gerade beschrieben, dass wir viele Jahrzehnte doch ein sehr zuverlässiges, vertrauenswürdiges Handelssystem hatten. Ist dieses Revival handelspolitischer Strafmaßnahmen, zu dem, ich glaube, an erster Stelle Donald Trump, der US-Präsident, gegriffen hat, im Zusammenhang mit der Nachverhandlung des NAFTA-Abkommens, ist das denn wirklich so neu? Ist das wirklich eine neue Idee oder ist das eher so ein Griff in die Mottenkiste politischer Instrumentarien?
Eher Letzteres, würde ich sagen. Wir haben immer wieder, auch in der Nachkriegszeit, Handelskonflikte gehabt. Die jetzige Diskussion der Amerikaner mit den Chinesen erinnert vielfach an den Konflikt mit Japan. Da wurde ähnliche Rhetorik verwendet. Es wurden ähnliche Maßnahmen diskutiert. Da gab es dann am Ende doch eine Einigung, weil es keine geostrategische Rivalität gab, in dem Sinne, wie sie die Amerikaner mit den Chinesen haben. Aber Handelskonflikte sind per se nichts Neues. Manche haben wir heute noch in den Zollstatistiken stehen, die sogenannte Chicken Tax, also Einfuhrzölle der Amerikaner auf Hühnchen aus Europa, ist schon ein paar Jahrzehnte alt, die auch aus einem Handelskonflikt kommt. Und wenn Sie länger in die Geschichte zurückgreifen, da werden Sie sehen, dass das in der Antike schon ein Thema war zwischen Sparta und Athen, dass Sanktionen in allen größeren Konflikten eine große Rolle gespielt haben, die napoleonische Kontinentalblockade und so weiter und so fort. Also neu ist das nicht, aber was uns natürlich schon Sorgen macht, ist, aus dieser historischen Erfahrung wissen wir, dass diese Handelskonflikte Wohlstand kosten und dass sie nichts beitragen zu einer gerechteren und besseren Welt, sondern dadurch, dass sie Kooperation unwahrscheinlicher machen, Nebeneffekte haben. Also ich habe Sorge, dass wir, wenn wir uns handelspolitisch nicht vertragen, auch beim Umweltschutz zum Beispiel, nicht besser miteinander kooperieren.
Ich habe jetzt natürlich eben auf Ihre Frage, Herr Kapern, ehrlich gesagt noch nicht an Athen und Sparta gedacht, aber im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten, finde ich das Ausmaß der Debatte zurzeit neuartig. Das war ja Ihre Frage, ist es neu? Insbesondere, ja, dass die Amerikaner, die Sie ja mit erfunden haben, die Welthandelsorganisation zurzeit blockieren. Wir wollen hoffen, dass es nach Biarritz sich jetzt etwas verbessert, aber dass die WTO in Mitleidenschaft gezogen wird, das hat schon eine große Unruhe, glaube ich, in vielen Unternehmen, an vielen Märkten hervorgerufen.
Ich glaube, was wir erkennen müssen, ist, dass die Gründung der Welthandelsorganisation in ganz anderen Rahmenbedingungen stattgefunden hat. Die hat am 01.01.1995 ihre Arbeit aufgenommen, wurden 8 Jahre lang verhandelt. Als man zu verhandeln begonnen hat, gab es die Sowjetunion noch. Und die große Hoffnung nach dem Ende des Kommunismus war, dass alle Länder, alle großen Machtzentren hinkonvergieren zu einem ganz ähnlichen marktwirtschaftlichen, demokratischen Modell. Und spätestens 2010, als sich China sehr schnell von der Krise erholt hat und der Westen nicht, hat man gesehen, das sind zwei Modelle, wir haben einen neuen Systemwettbewerb und der verändert natürlich schon sehr maßgeblich die Situation, in der wir sind. Die WTO als ein System, das für alle passen soll, das für das staatskapitalistische System Chinas genauso passen soll wie für die Entwicklungs- und Schwellenländer und dann für die USA und für Europa. Diese Einheitlichkeit, die ist, glaube ich, vor dem Hintergrund dieser neuen Systemkonflikte sehr schwierig geworden. Und das ist etwas, glaube ich, das sich fundamental verändert hat und sich unterscheidet von der Zeit vor dem Ende des Kommunismus, wo letztlich der Westen untereinander Freihandel getrieben hat, aber die anderen Systeme, der Kommunismus gar nicht beteiligt war. Und dann eben diese kurze Zeit von vielleicht 1990 bis 2010, wo man die Hoffnung hatte, die Welt konvergiert zu demselben Modell. Und diese Hoffnung, die ist leider enttäuscht worden.
Ich würde gerne.
Herr Giegold, die neuen Systemkonflikte, ist das die Ursache für dieses Revival der handelspolitischen Konflikte?
Also natürlich ist die Härte, mit der das ausgetragen wird, auch ein Ausdruck dessen, dass das System, wie die WTO zustande gekommen ist, dass nämlich im Wesentlichen die Staaten der G7 und ihre engsten Verbündeten noch in der Lage waren, ein globales Abkommen, das in wichtigen Punkten ihren Interessen entsprach, zu schmieden und dafür ja auch immer wieder kritisiert worden sind von Gewerkschaften, von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den ärmeren Staaten, dass diese Zeiten vorbei sind. Und bisher ist es nicht gelungen, mit dem Aufstreben der Schwellenländer und auch immer mehr Entwicklungsländer, die zu diesen Schwellenländern aufstreben, damit einen neuen Ausgleich zu finden. Und dazu kommen natürlich noch viele andere Fragen, aber die Härte, die hier auftritt, hat sicher damit zu tun. Ich finde nur wichtig, dass man nicht alles in einen Topf wirft bei dem Thema handelspolitische Keule. Man muss hier, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Es gibt die Drohung, mit handelspolitischen Instrumenten, um bestimmte Ziele zu erreichen. So nach dem Motto, wir schränken den Freihandel ein, wenn das in ein anderes Partnerland sich nicht so verhält, wie man das möchte. Eine andere Frage ist, dass man auf seinem Markt nach wie vor bestimmen kann, nach welchen Regeln Marktwirtschaft funktioniert. Also das ist die Tradition der sozialen Marktwirtschaft, dass man weiterhin die Möglichkeit hat zu sagen, das sind die Verbraucherschutznormen, die Gesundheitsnormen, die ökologischen Normen, die gelten sollen für die Produkte. Und das hier liegt im bisherigen Regime auch aus der WTO ein tiefer Widerspruch. Nämlich, dass wir zwar grundsätzlich die Märkte geöffnet haben, was eine gute Sache ist. Ich bin da ganz bei Alexander Graf Lambsdorff, welche Wohlstandseffekte das auch gebracht hat. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass wir täglich Produkte konsumieren, die mit Kinderarbeit, Klimazerstörung, Ressourcenausbeutung oder Plünderung einhergehen. Und dass ein Land sagt, wir wollen unsere Werte auch auf unseren Märkten sehen, das gehört zur sozialen Marktwirtschaft und das darf man nicht in die Keule, in die gleiche Kategorie schmeißen, wie eine handelspolitische Keule zum Erzwingen politischer Maßnahmen anderer. Natürlich gibt es da einen Übergang, über den kann man hier auch ruhig und muss man differenziert reden. Aber das sind zwei verschiedene Sachen und ich finde wichtig, dass wir die hier auseinanderhalten.
Ich finde, eines ist ganz wichtig, was gerade gesagt hat, ist sicher richtig. Die G7 sind nicht mehr alleine tonangebend. Der Bevölkerungsanteil der G7 sinkt, der Anteil am Weltwirtschaftsprodukt sinkt der G7. Und deswegen hat man ja aus den G7 heraus die Initiative ergriffen, die G20, also unter Einschluss der Schwellenländer zu machen. Deswegen habe ich mich so wahnsinnig geärgert darüber, was in Deutschland los war, als die G20, die ja genau diese neue, gerechtere Weltwirtschaftsordnung anstreben sollen, als die in Hamburg getagt haben und linke Gruppen, Attac, Autonome, andere, dort zu gewalttätigen Protesten geschritten sind. Ich konnte das beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und das Zweite, das muss man hier auch sagen.
Es tut mir leid, ist es richtig, das kann man so nicht stehen lassen. Attac hat niemals Gewalt angewendet. Es gab Gewalt bei diesen Demonstrationen.
Also ich erinnere mich an die Bilder in Hamburg sehr gut.
Nein. Es gibt keine einzige Attac-Fahne, es gibt keinen Beweis, dass da irgendjemand von Attac beteiligt war. Ich finde das wichtig, dass die Diskreditierung dieser Organisation, die zu weiten Debatten geführt hat, dass die jetzt hier, das kann ich nicht stehen lassen, eine Beteiligung an Gewalt hat es weltweit durch Attac nicht gegeben. Und dass da Leute Gewalt angewendet haben und dass das massiv falsch war, bin ich völlig bei Ihnen. Aber die Diskreditierung dieser Organisation, das kann ich nicht akzeptieren.
Gut, dann lassen wir das jetzt
ich
mal so stehen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob wir diesen Konfliktfall konsensual lösen können. Es steht möglicherweise auch nicht ganz im Zentrum unserer Diskussion. Herr Felbermayr, ich würde Ihnen gerne noch mal den Ball zuspielen. Ich habe gerade bei Sven Giegold, wenn ich das in journalistischer Manier mal etwas simplifizierend wiedergebe, gelernt, es gibt gute Gründe, die Handelspolitik als Waffe und Instrument einzusetzen, und es gibt schlechte Gründe. Hat Donald Trump, um mal einen konkreten Fall zu nehmen, gute Gründe, mit Sanktionen, Strafzöllen gegen China vorzugehen, oder hat er die nicht?
Ja, er hat eben auch gute und er hat schlechte Gründe. Er hat insofern gute Gründe, als es ja in der Tat so ist, dass China in vielen Bereichen Maßnahmen ergriffen hat in der Vergangenheit, die heute noch gültig sind, die das viel beschworene Level Playing Field uneben machen. Und deswegen sind da ja im Prinzip auch viele andere Länder interessiert daran, dass China weiter sich öffnet und für sozusagen reziproke Verhältnisse sorgt. Da ist ja auch immer wieder in den Diskussionen auf der G20-Ebene zum Beispiel zu spüren gewesen, dass die Europäer, die Japaner, die Amerikaner ganz ähnliche Anliegen haben gegenüber China, dass die Subventionen zurückgefahren werden, dass es eine weitere Öffnung gibt, was Investitionen angeht, Joint Venture Zwang sinkt, dass der Schutz geistigen Eigentums in China verbessert wird, dass die Korruption bekämpft wird in China und so weiter. Und es ist natürlich auch so, dass wir im Handelssystem ja außer Sanktionen keine weiteren Maßnahmen haben, die verfügbar wären. Deswegen gibt es ja im WTO-Recht die Möglichkeit, zum Beispiel auf Subventionen mit Zöllen zu reagieren oder auf Dumping mit Zöllen zu reagieren. Aber gegenüber China, glaube ich, gibt es doch eine ganze Reihe von Punkten, wo Donald Trump und seine Administration Probleme ausmacht, mit denen ich sagen würde, da muss wirklich etwas passieren.
Und da sehen die Europäer das teilweise ganz genauso, denn China ist in der Tat in gewisser Weise ein Fremdkörper in der WTO. Das hat Sven Giegold eben richtig gesagt. gesagt. Also der Punkt ist der, dass es eine zentral gelenkte Wirtschaft ist mit starken Subventionen, insbesondere für energieintensive Betriebe. Und ja, dass der Status Chinas als Marktwirtschaft innerhalb der WTO jetzt vor einigen Monaten etabliert werden sollte, das war ein ganz harter Konflikt auch zwischen China und der Europäischen Union. Er ist in der Öffentlichkeit nicht groß beachtet worden, aber interessanterweise konvergieren hier europäische und amerikanische Interessen. Die Amerikaner sind jetzt allerdings in der brachialen Art des aktuellen Präsidenten vermutlich kontraproduktiv unterwegs und vermischen Ziele, wie Herr Fellbeinmeier ja gerade gesagt hat, bei denen das eine vielleicht legitim ist, aber das andere so sicher nicht zu erreichen sein wird.
Im Prinzip her ist es wirklich langweilig. Wir sind im Kern völlig einer Meinung. Also an der Stelle, es ist falsch, naiv gegenüber China zu sein. Wir haben hier unfairen Wettbewerb in etlichen Teilmärkten. Das heißt nicht, dass es nicht auch in Europa gezielte Subventionen gibt und die auch marktverzerrende Wirkung haben. Aber, und das ist natürlich besonders problematisch im Agrarmarkt, wo es die Ärmsten auf der Welt trifft, so wie das derzeit ausgestaltet ist. Aber das rechtfertigt eben nicht den unfairen Wettbewerb, den wir hier haben.
Wenn ein Liberaler und ein Grüner einmal einer Meinung sind in politischen Fragen, finde ich das alles andere als langweilig, sondern eher bemerkenswert. Ich würde gerne
Sie
noch
haben
mal
uns
den
noch
Blick
nicht im
auf
Europaparlament erlebt. Wir waren in einigen Fragen einiger Meinung, in anderen auch nicht, aber im Europaparlament gibt es ja einen anderen Stil, woher wir beide uns kennen.
Das ist wahr.
Ich würde gerne noch mal den Fokus lenken auf den US-chinesischen Konflikt. Herr Fellbeinmeier aus China. Gibt es mittlerweile Berichte, aus denen man herauslesen kann, dass das chinesische Durchhaltevermögen von den Medien dort beschworen wird? Es wird an den Nationalstolz appelliert. Werden eigentlich am Ende solche Handelskonflikte, wird dieser Handelskonflikt am Ende danach entschieden, welche der beteiligten Seiten leidensfähiger ist?
Ich denke doch. Die ökonomische Situation ist ja die, dass China eigentlich die größeren Kosten hat aus diesem Handelskonflikt, weil China etwa 4-5 Mal so hohe Exporte in die USA hat als umgekehrt. Also da sitzt Trump am längeren Hebel. Deswegen sagen alle Prognosen und Studien, dass die chinesischen wirtschaftlichen Kosten höher sind. Aber ein Regime in Peking kann ganz andere Kräfte mobilisieren, um diese ökonomischen Kosten politisch auszusitzen, als das in den USA der Fall ist. Und was wir auch, glaube ich, sehr, sehr gut sehen in dieser Phase, in der wir sind, dass wir ja nicht nur ein Revival von Protektionismus haben, sondern eben auch ein Revival von Nationalismus. Das geht ja Hand in Hand. Das haben wir jetzt in der Diskussion mit Bolsonaro gesehen auch, aber China mobilisiert diese Ressentiments, das haben sie auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht. China und Japan haben Handelskonflikte schon miteinander ausgefochten, in denen die chinesische Führung aufgerufen hat zum Boykott japanischer Unternehmen. Das war immer sehr erfolgreich. Das heißt, es geht nicht nur um Zölle und handelspolitische Maßnahmen, sondern das greift aus und es geht um eine politische Stimmungsmache gegen Unternehmen aus diesen anderen Ländern. Das ist etwas, das mir Sorge macht, weil wir damit sozusagen eine Verbreiterung dieses Problems bekommen, aus dem rein handelspolitischen heraus in das Diplomatische, in das ganze Feld der internationalen Beziehungen
hinein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Fellbeinmeier. Das ist nämlich ein Konflikt, bei dem China sich inzwischen unter massivem Druck sieht, weil man in Peking davon ausgeht, dass die Amerikaner die Maßnahmen auch deswegen ergreifen, weil der geopolitische Machtzuwachs, der politische Aufstieg Chinas gebremst werden soll. Verbunden ist das Ganze, vergessen wir das nicht, mit den aktuellen Ereignissen in Hongkong. Es ist verbunden auch mit Äußerungen gegenüber Taiwan. Man würde zur Not auch die gewaltsame Vereinigung in Erwägung ziehen. Es ist verbunden mit einem aggressiven Ausgreifen Chinas in der südchinesischen See über Inselgruppen, auf die auch die Philippinen, Vietnam und andere Länder Anspruch erheben und zum Teil plausiblere Ansprüche. Also mit anderen Worten, das Ganze ist, wenn man es kontextualisiert, also in einen größeren Zusammenhang stellt, auch überhaupt nicht ungefährlich, zumal die Nationen Ostasiens miteinander eben nicht so eng verbunden sind und Konflikte so austragen, wie wir das aus Europa gewohnt sind, am Konferenztisch, sondern dort schaukeln sich Nationalismen zum Teil wirklich gefährlich auf.
Wer gewinnt diesen Handelskonflikt, von dem wir gerade gelernt haben, dass er in einem viel größeren Kontext zu betrachten ist?
Herr Fellbeinmeier hatte ja die These aufgestellt, dass handelspolitisch China mehr zu verlieren hat, Und dass deshalb Trump am längeren Hebel säße. Das leuchtet auch ein. Allerdings hat China eine potenzielle Gegenwaffe. Und darüber gab es ja große Debatten, als Anfang im August die ersten Geschäfte getätigt wurden. Also sie haben die sogenannte, was manchmal etwas zugespitzt, Währungswaffe genannt wird. Also sie haben hohe Reserven an US-Dollar, entsprechenden Anleihen und natürlich können sie damit in Amerika großen Schaden anrichten und damit die ganze Weltwirtschaft auch beschädigen. Natürlich ist das wieder für China äußerst kostenreich. Insofern zeigt sich daran, die Welt ist so verknüpft, dass man an einer Eskalation in keinem Fall Interesse haben kann. Und man muss eben versuchen, deutlich und nicht naiv hier gegenüber China aufzutreten und zu Fairness zu drängen. Und ich stimme zu, dass das eben nicht nur um Wirtschaft geht, sondern gleichzeitig wir auch ein anderes Auftreten im politischen Bereich sehen. Was wir uns natürlich auch, wir auch sehen, ist, dass China in vielen Ländern, die gerade in Afrika Investitionen vornimmt, die wir auch aus ethischen Gründen inzwischen nicht mehr vornehmen und nicht zurückschreckt vor korrupteren Strukturen, die weiter mitzutragen. Und daher ist ein gemeinsames Auftreten hier auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Gewinner einer Eskalation von Sanktionen gibt. Und China hätte viele Möglichkeiten, sich da zu wehren.
Kann es denn, um den Fokus noch einmal zu verschieben, nämlich auf den europäisch-US-amerikanischen Handelskonflikt, kann es in diesem Konflikt einen Sieger, einen Verlierer geben, in diesem transatlantischen Handelskonflikt? Wo stehen wir da überhaupt, Alexander Graf Lambsdorff?
Also die Handelsbeziehungen Europas zu den USA sind viel intensiver als die zu China, zu den USA. Mit anderen Worten, das ist ein größerer Batzen der Weltwirtschaft. Das ist insgesamt relevanter. Ich glaube, dass wir eine paradoxe Situation haben. Wir haben auf der einen Seite das, was Herr Felbermayr eben richtig sagte, den Wunsch Donald Trumps, das Leistungsbilanzdefizit zu verringern und dafür handelspolitische Instrumente zu mobilisieren. Und gleichzeitig haben wir eine Abschottung des amerikanischen Marktes gegenüber China, wo europäische Unternehmen unter Umständen substituieren. Das heißt, die bringen dann die Leistungen, die chinesische Unternehmen nicht mehr wettbewerblich leisten können. Beispielsweise nehmen wir mal...
Also gibt es doch Sieger in Handelskonflikten. Ja, nicht nur Verlierer, sondern Sieger, nämlich Deutschland.
Aber Europa insgesamt. Nehmen wir mal Ericsson und Nokia beispielsweise als große Netzwerkausrüster. Wenn Huawei tatsächlich von den Amerikanern ausgeschlossen wird, könnte es sein, dass eines dieser beiden auch teilweise zum Zug kommt. Das ist nur so ein Beispiel dafür, dass es eben ein differenziertes Bild gibt. Am Ende des Tages, unter dem Strich, wäre es sehr sinnvoll, Europa und die USA würden ein Handelsabkommen miteinander abschließen und wieder auf ein regelbasiertes System gehen, wo wir nicht alle 10 Tage auf Twitter eine neue Ankündigung lesen, dass dieser oder jener Produktbereich jetzt mit Strafzöllen oder Einfuhrbeschränkungen belegt wird, sondern ein regelbasiertes System, wo unsere Unternehmen sich darauf einstellen können und das einen verlässlichen Marktzugang gewährt. Das ist mit Sicherheit für alle das Beste.
Herr Felbermayr, es gibt zwischen Washington und Brüssel die Verabredung, über die Senkung von Zöllen und die Beseitigung sogenannter nichttarifärer Hindernisse zu verhandeln. Aber die Gespräche kommen nicht in Gang aus einem bestimmten Grund. Die USA wollen auch über Agrarprodukte reden. Europa will das aber nicht. Warum ist das so? Und ist diese Position, diese europäische Position, klug?
Tja, also zunächst einmal noch ganz allgemein zum transatlantischen Verhältnis. Das ist ein relativ ausgeglichenes, sagen uns jedenfalls die Statistiken zur Zahlungsbilanz, die die USA produziert. Die Amerikaner haben beim Güter ein Defizit aus Europa, aber bei Dienstleistungen und bei den sogenannten Primäreinkommen, also den Einkommen von Unternehmen oder Investoren im jeweilig anderen Land, ein Überschuss, sodass sich in Summe sogar ein kleiner positiver Saldo für die Amerikaner ergibt. Und das ist eben mit den USA ganz anders, da haben die Amerikaner ein riesiges Defizit. Und das heißt auch, wenn wir nach Verlierern fragen oder Gewinnern, einer Eskalation zwischen EU und USA, da können wir nur sagen, da können nur beide verlieren, weil es diese Asymmetrie der Beziehungen eben nicht gibt. Aber, und das führt jetzt zu Ihrer Frage, Herr Capern, die Amerikaner haben bei den Gütern ein Defizit und bei den Dienstleistungen einen Überschuss. Und wenn wir jetzt ein Handelsabkommen machen, das nur dort greift, wo die Europäer einen Überschuss haben, vor allem bei der Industrie, dann werden die Amerikaner ihr Ziel nicht erreichen können, nämlich ihr güterwirtschaftliches Defizit mit Europa etwas zu verringern. Das kann man als Ökonom sagen, das ist ohnehin ein dummes Ziel. So ein Ziel sollte man als wohlmeinender Präsident in den USA gar nicht verfolgen, aber es ist nun mal ein politisches Ziel. Und deswegen müssen die Amerikaner auf Liberalisierung in Bereichen drängen, wo sie auch tatsächlich einen komparativen Vorteil haben, wo sie einen Überschuss haben, den sie ausbauen können. Das ist in der Agrarwirtschaft potenziell der Fall, nicht bei den verarbeiteten Lebensmitteln, sondern bei den Rohstoffen. Und das wäre auch bei den Dienstleistungen der Fall. Und in beiden Bereichen sind wir in Europa nicht gerade bereit, Zugeständnisse zu machen. Landwirtschaft, da bremst Frankreich ganz massiv, aber nicht nur Frankreich. Und bei den Dienstleistungen, da sind wir insgesamt in Europa sehr defensiv aufgestellt. Da müssten wir mehr anbieten. Und ich kann die Amerikaner verstehen, wenn sie darauf beharren, dass es nicht nur Industriegüter sein dürfen. Denn wenn das so wäre, dann wäre das ein Abkommen, das für Amerika relativ wenig bringt.
So, aber das ist doch ein wirklich guter Punkt. Also, weil diese Zusammensetzung der Zahlungsbilanz wird oft öffentlich übersehen und das verweist ja geradezu darauf, dass das Hauptproblem von Donald Trump ist nicht so sehr die Zahlungsbilanz zwischen den beiden Wirtschaftsräumen USA und Europa, sondern dass seine Wählerinnen und Wähler dort ein größeres Problem haben, weil er hat ja eben viele Wähler gewonnen von den Demokraten aus den industriell geprägteren Teilen Amerikas oder ehemals industriell geprägten Teilen Amerikas und da will er liefern. Und deshalb sieht man daran, dass das Ganze eben gerade der Konflikt mit Europa von ihm sehr politisch motiviert ist und nicht unbedingt ökonomisch. Und jetzt ist nur der Punkt, der Deal zu sagen, ja, Europa bekommt im Rahmen eines möglichen Abkommens mit Amerika, weil bestimmte Zugeständnisse bei Industrie und umgekehrt öffnen wir bei Agrar, das vergisst nur eines. Der Agrarmarkt ist nicht ein normaler Markt, sondern da geht es darum, wie sehen unsere Landschaften aus, unter welchen Bedingungen werden ländliche Räume in Zukunft in Europa noch Landwirtschaft treiben können. Und wenn wir eine Landwirtschaft wollen, die Artenvielfalt stärkt und Wertschöpfungen in ländlichen Regionen erhält, auch um die Spannungen nicht zu groß werden zu lassen, dann darf man hier eben nicht einfach den Weltmarktpreis erzielen können, weil Bäuerinnen und Bauern, wenn wir wollen, dass sie tierschutzgerecht produzieren, müssen einen fairen Preis bekommen. Und daher ist das eben auch nicht ein Gut, dass man einfach gegen, sage ich mal, einfachere Einfuhrmöglichkeiten für Autos aufgeben darf, weil das ist hat tiefgreifende Folgen in vielen europäischen Ländern für Ziele, die uns alle lieb und teuer sind.
Alexander Graf Lambsdorff, jetzt haben Sie es gehört von Sven Giegold. Protektionismus kann auch gut und wohlbegründet sein.
Protektionismus, naja, also der Begriff ist eigentlich historisch etwas anders besetzt.
Das aber bedeutet jetzt war hier eigentlich die Alexander Graf Lambsdorff.
Sie haben mir boshaft das zum Protektionismus erklärt.
Aber mit Freude.
Dass, ja, gut, aber ich weise das mit Abscheu und Entsetzen zurück, sondern rede lieber darüber, dass in der sozialen Marktwirtschaft Produkte bestimmten Werten entsprechen müssen.
Also ist es so, das ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, um es mal ganz klar zu sagen. Der Begriff Freihandel alleine ist schon falsch, weil nichts ist so reguliert wie der Handel. Das ganze Buch mit den Produkten ist so dick wie ein Telefonbuch, wo jedes einzelne Produkt bürokratisch eine Nummer hat. Und auf der anderen Seite ist Protektionismus auch nicht die totale Marktabschottung. Ich glaube auch, Sven Giegold hätte ein Problem damit, wenn wir in Deutschland keine Bananen mehr kriegen würden. Selber können wir die aber nicht produzieren. Also es muss irgendwo dazwischen die Wahrheit gefunden werden. Und wenn wir darüber reden, dass wir den Agrarsektor mit einbeziehen, dann heißt es natürlich eben gerade nicht, anders als es damals in der Kampagne gegen TTIP fälschlicherweise behauptet wurde, dass wir irgendwelche Chlorhühnchen reinlassen oder irgendwelche genetisch veränderten Organismen. Darum geht es nicht. Das wollen wir in Europa nicht und das werden wir in Europa auch nicht zulassen. Aber dass wir beispielsweise auch ein Interesse daran haben, die Produkte, die aus unserer Landwirtschaft hervorgehen, zum Beispiel hochqualitative Lebensmittel weltweit abzusetzen. Ich denke an deutschen Wein, französischen Käse, italienische Pasta. Das ist doch klar, dass wir da ein Interesse dran haben. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte auch über die Agrarprodukte den Sektor agroalimentaire, wie die Franzosen das nennen, also den Agrar- und Lebensmittelsektor reden. Ich glaube, nur dann kriegen wir wirklich ein Abkommen, das beiden Seiten langfristig und wirklich nachhaltig hilft.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Der Handel als diplomatische Waffe. Über Sanktionen und Zölle diskutieren wir heute Abend mit Sven Giegold, dem grünen Europaabgeordneten, Alexander Graf Lambsdorff, Bundestagsabgeordneter der FDP und Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Herr Felbermayr, die nächste Frage an Sie. Es sieht so aus, als habe auch die EU jetzt Geschmack gefunden am Einsatz des Handels als politische Waffe. Finnland droht mit dem Boykott des Imports von brasilianischem Rindfleisch. Frankreich und Irland wollen das Freihandelsabkommen mit den 4 südamerikanischen Mercosur-Staaten, von denen Brasilien der mächtigste ist, nicht ratifizieren. Sie wollen umweltpolitisches Wohlverhalten auf brasilianischer Seite sehen. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Ich kann verstehen, dass viele in der Europäischen Union sagen, unsere Druckmittel sind handelspolitische Druckmittel. Wir haben keine militärischen, wir haben keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die wirklich etwas bewegen kann. Aber handelspolitisch, da haben wir Möglichkeiten. Und ich finde es richtig, wenn wir sicherstellen in Europa, dass wir nicht handelspolitisch eine Situation herbeiführen, in Brasilien, die das Abholzen des Regenwaldes noch profitabler machen und dann aber umweltpolitisch hier bei uns Maßnahmen ergreifen, durch CO2-Besteuerung zum Beispiel, die gerade diese CO2-Emissionen reduzieren sollen. Da haben wir eine Zielinkonsistenz und wir müssen, denke ich, schon auch in der Handelspolitik darauf gucken, dass diese Zielinkonsistenz minimiert wird. Was man aber sagen muss, ist, dass es beim CO2-Bereich externe Effekte, wenn man das ökonomisch sagt, da sind, nämlich dass die Emission, die in Brasilien stattfindet, wenn der Regenwald abgebrannt wird, ja auch das Klima in Europa betrifft, dass wir da eine Sondersituation haben. Wenn wir über Arbeitsstandards reden zum Beispiel oder über lokale Umweltverschmutzung, da ist das anders. Es ist sicher bedauerlich, wenn die Löhne in Brasilien niedrig sind oder wenn lokale Verschmutzung auftritt, aber da muss man sagen, das ist eben eine Demokratie. Brasilien ist eine Demokratie. Wenn die Menschen das dort so wählen und demokratisch so bestimmen, ist das ihr gutes Recht. Wenn wir über CO2 reden und CO2-Emissionen reden, dann reden wir über ein globales öffentliches Gut. Und da bietet gerade das Abkommen ja Möglichkeiten. Das Schöne an dem Mercosur-Abkommen ist, dass wir ja dort im Kapitel 14 erstmals auch Sanktionsmöglichkeiten angelegt haben, die sozusagen einklagbar oder ja, mit einem Verfahren ausgestattet, die Vertragspartner bewegen sollten, sich an die multilateralen Abmachungen zu halten und das Pariser Abkommen. Und da passt natürlich erst das Abbrennen des Regenwaldes gar nicht dazu. Ich glaube, dass wir deswegen Druck aufbauen müssen. Ich möchte, dass dieses Abkommen ratifiziert wird. Ich halte es für eine gute Sache für beide Seiten. Aber dieses Kapitel 14, das ist ein Knackpunkt und das muss sich jetzt schon bewähren, bevor die politischen Entscheidungen getroffen werden.
Herr Giegold, aber wenn dieses Kapitel 14 in diesem Mercosur-Vertrag drinsteht und Möglichkeiten eröffnet, klimapolitisch, umweltpolitisch auf die brasilianische Regierung Einfluss zu nehmen, tatsächlich dort festgeschrieben ist, dann wäre Europa doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn es jetzt die Ratifizierung stoppen würde.
Ja, Herr Kapern, ich habe nicht den Eindruck, Sie haben Kapitel 14 schon gelesen. Leider steht das da nicht. Das wäre so schön, nicht? Also genau das ist es. Wir brauchen Handelsverträge, auch bilaterale, die sozial-ökologische Standards festlegen. Parallel zur Öffnung der Märkte. Das wäre genau, wo wir hinwollen. Leider leistet das Mercosur-Abkommen eben nicht, sondern die Liberalisierungsverpflichtungen sind durchsetzbar durch ein sogenanntes Staat-zu-Staat-Verfahren. Also mit anderen Worten, ein Vertragspartner kann den anderen verklagen, wenn man sich an diese Standards nicht hält. Und die sozialökologischen Verpflichtungen, zu denen auch gehört, sich an das Pariser Klimaschutzabkommen zu halten, das ist eben nicht durchsetzbar, sondern da ist nur so ein Expertenverfahren mit Empfehlungen vorgesehen. Das ist also weich. Und das ist genau das Problem aller bilateralen Handelsverträge, die EU bisher außerhalb des europäischen Nachbarschaftsraums zumindest abgeschlossen hat, dass es keine sozialökologischen Durchsetzungsmöglichkeiten gibt von Standards. Und da kommt jetzt natürlich das Politische, wie Herr Felbermayr das auch gesagt hat, da bin ich durchaus einer Meinung hinein, in dem Vertrag steht drin und hat damit auch Brasilien akzeptiert, wir halten uns an Paris. Und Paris bedeutet die Erwärmung des Planeten deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad zu halten. Und das, was derzeit im Amazonas passiert, ist das völlige Gegenteil und zeigt, wie grotesk diese Festlegungen sind. Und daher ist das absolute Minimum, dass man einen solchen Vertrag jetzt nicht einfach durchwinken kann, während gleichzeitig Herr Bolsonaro ja nicht nur die Feuer zulässt, sondern regelrecht auffordert, den Amazonas beschleunigt zu roden. Und genau das in Brasilien passiert. Also das finde ich richtig, dass liberale Kollegen von Herrn Lambsdorff in Frankreich deshalb derzeit sagen, Mercosur so bitte nicht.
Alexander Graf Lambsdorff, womit ist der Europäischen Union mehr gedient? Mit einem Mercosur-Abkommen, in dem sich Brasilien immerhin zur Einhaltung der Pariser Klimaziele verpflichtet, auch wenn, wie Sven Giegold das gerade gesagt hat, dies nicht wirklich einklagbar ist? Oder ist Europa mehr geholfen mit einem handelspolitischen Fanal, das Greta Thunberg das Lächeln ins Gesicht zaubert?
Sie fragen sehr schön, Herr Kapern. Aber ich glaube, das, was Herr Giegold gerade gesagt hat, wäre erheblich glaubwürdiger, wenn die Grünen irgendwann mal irgendeinem Handelsabkommen mit jemandem zugestimmt hätten, dessen sozial-ökologische Standards den europäischen vergleichbar sind. Kanada oder Japan haben die Grünen aber auch abgelehnt. Und deswegen ist das Ganze nicht glaubwürdig. Und ich sag mal, um Ihre Frage direkt zu beantworten, natürlich ist es so, wie Herr Felbermayr sagt, wenn wir mit den lateinamerikanischen Ländern dieses Abkommen abschließen und ratifizieren, dann steigern sich die Möglichkeiten, auf deren Politik einzuwirken. Und dass das Kapitel 14 keine Klagemöglichkeit analog zu einem nationalen Gericht enthält, ist zwar richtig, aber dass eine solche Expertenkommission Wirkung erzielt, sehen wir gerade in Korea. Das Abkommen mit Südkorea, das unseren Wirtschaften auf beiden Seiten sehr geholfen hat, ist gerade aktiviert worden für ein Panel über Arbeitnehmerrechte in Korea. Die Europäische Union hat da Druck gemacht. In Korea ändern sich jetzt Dinge zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit anderen Worten, haben wir kein Abkommen, haben wir auch keine Einwirkungsmöglichkeit. Haben wir das Abkommen, haben wir erstens Gewinne für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf beiden Seiten des jeweiligen Abkommens und wir haben Einwirkungsmöglichkeiten. Deswegen sind wir von der Freien Demokratischen Partei auch eindeutig dafür, das Abkommen zu ratifizieren.
Also Gabriel, um das nochmal, Felbermayr, die Frage, schade, die Frage, das ist jetzt nochmal eine interessante Debatte,
Sven,
nicht?
Bitte,
ja,
Sven,
weil Giegold, bitte. Der Punkt hier an der Stelle ist doch der, wir lügen uns ja ein bisschen in die Tasche. Schon bisher ist es so, dass mit jeder Tonne Soja, die wir aus Südamerika importieren, importieren wir gleichzeitig ein Stück Rodung des Regenwaldes. Herr Felbermayr hat das vorhin auch gesagt, mit etwas
ohne Mercosur zugespitzten
Worten.
Ohne das Abkommen.
Ja, ja, absolut. Schon genau. Heute ist das so. Und das liegt eben daran, dass wenn die Nachfrage nach Land für Exportziele steigt, dann steigt der Druck auf den Regenwald. Mit Mercosur wird die Nachfrage für diese Art von Agrarprodukten aus dem Mercosur-Raum steigen und damit importieren wir letztlich noch mehr Druck auf den Regenwald. Das wäre erst anders, wenn der Regenwald sicher durch so ökologische Standards geschützt ist. Und deshalb ist das eben kein Nebenwiderspruch, ob sozial-ökologische Standards in den bisherigen Handelsverträgen hart abgesichert sind oder nicht, sondern das ist die Kernfrage. Wir unterschreiben gerne bilaterale Handelsverträge, wenn gleichzeitig Normen gesetzt werden. So haben wir es mit der Ukraine gemacht, dass durch die Annäherung an den EU-Binnenmarkt wurde dort...
Aber das ist ein ganz andersartiges Abkommen,
ja,
muss man
absolut.
Auch sagen.
Absolut, aber das Prinzip Abkommen. Ist trotzdem das gleiche. Mehr Handelsliberalisierung, auch Investitionsliberalisierung, aber gleichzeitig eine Annäherung bei den Standards. Und alle bilateralen Handelsabkommen der EU bisher haben keine verbindlichen Sozial- und Umweltstandards. Und das passt nicht zu einer sozialen Marktwirtschaft. Jetzt und deshalb sind wir da nicht unglaubwürdig, sondern wir argumentieren konsistent.
Jetzt würde ich gerne noch mal Gabriel Felbermayr mit in die Diskussion einbeziehen. Herr Felbermayr, ganz zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie gesagt, Handelskonflikte tragen nichts bei zu einer besseren Welt. Wenn ich jetzt noch mal das aufgreife, was Sven Giegold gerade erläutert hat, können Handelsverträge denn etwas zu einer besseren Welt beitragen oder wird die Handelssphäre generell überfrachtet mit solchen Anforderungen, wie sie die Grünen formulieren?
Also ich glaube, es gibt in der Tat die Gefahr einer Überfrachtung und dass wir sozusagen zu viel hineinpacken in diese Abkommen. Ich denke, ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass es Bereiche gibt, wo es tatsächlich um globale öffentliche Güter geht, eben um das Klima. Und da haben wir eine ethische und auch eine ökonomische Begründung, dieses Thema in Handelsabkommen hineinzupacken. Aber wenn es um andere Sachen geht, soziale Standards zum Beispiel, da sehe ich das nicht so. Da haben die die Länder, wenn sie denn Demokratie sind, das Recht, selbst zu bestimmen, wie sie zum Beispiel ihre Sozialsysteme ausgestalten wollen, welche speziellen sozialen Rechte sie einräumen wollen. Natürlich muss das alles kompatibel sein, würde ich sagen, mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da gibt es schon eine Basis, aber darüber hinaus muss man vorsichtig sein. Ich meine, dass die Handelsabkommen wie jenes mit Mercosur eine Möglichkeit sind, um Druck aufzubauen, zum Beispiel im Klimathema. Und die Sorge, die ich habe, ist, wenn wir das nicht tun, dann überlassen wir das Spielfeld anderen. Es ist ja nicht so, dass Mercosur seine Sojabohnen nur nach Europa exportiert.
Ja, sondern, Trump hat ja schon gesagt, wenn wir das nicht ratifizieren, die Amerikaner gehen gerne los und machen mit Bolsonaro ein Abkommen.
Insofern ist es wichtig, dass wir hier uns als Europäer positionieren und diese Karotte, die wir anbieten, einsetzen, um strategisch etwas zu erreichen. Wenn wir die Einzigen wären auf der Welt, ja, dann hätte es Herr Giegold sicher recht, aber es gibt eben auch andere Märkte, die andere umweltökonomischen Strategien verfolgen, als wir das in Europa tun.
Ich sehe es. Sehen Sie, Herr Giegold, aus einem reinen Gewissen ist nichts zu gewinnen mit einer Nichtratifizierung des Mercosur-Abkommens, oder?
Nein, ich glaube, die Lage, die uns zu dieser Art von Abkommen geführt hat, ist ein klein wenig anders. Also wenn man schaut, wie ist es zu dem bilateralen Abkommen gekommen? Welche Verhandlungsziele hat sich die EU eigentlich gesetzt? Ich bin eigentlich völlig einverstanden mit Herrn Felbermayr zu sagen, dadurch, dass Trump ein solches Vakuum hinterlässt, ist das eine Chance für uns Europäerinnen und Europäer, Handelsabkommen so zu schreiben, dass sie unseren Werten mehr entsprechen, als das bisher in der globalen Handelsordnung verankert ist. Und Europa hat aber gar nicht das Ziel gesetzt, ökologische und soziale Standards verbindlich in diese Handelsabkommen zu verhandeln, sondern schon seit 15 Jahren sind die entsprechenden Aufgabenbeschreibungen der Mitgliedstaaten und in jüngster Zeit langsam auch des Europaparlaments, enthielten diese sozial-ökologischen Ziele nicht. Was wir tun sollten, ist jetzt Folgendes. Ich bin überhaupt nicht gegen die Verhandlung von bilateralen Abkommen oder diese Lücke zu nutzen. Aber bitte im Sinne unserer Werte, und das bedeutet bilaterale Abkommen ja, aber eben als offensives Verhandlungsziel Europas starke sozial-ökologische Ziele. Und die Unterscheidung, die Herr Felbermayr macht, ist ja nicht so anders. Er sagt nur, so habe ich Sie zumindest verstanden, ökologisch ja, aber die soziale Frage nicht. Und da sehe ich es doch deutlich anders. Es gibt ethische Grenzen. Wenn man Produkte ins eigene Land lässt und die sind unter ausbeuterischer Kinderarbeit
produziert. Ja, aber das ist einklagbar. Das harrt einklagbar
nein,
auch im Mercosur-Abkommen. Doch,
ist definitiv. Nicht nein, ist nicht definitiv. Einklagbar. Gut, Faktencheck bitte, Herr Kapern.
Gerne.
Wer hat recht? Herr Lambsdorff sagt hart einklagbar. Ich sage nicht hart einklagbar. Wir einigen uns hinterher, wer recht hat. Also wenn solche Abkommen, die solche Rechte, sozialökologische Rechte hart einklagbar machen, bin ich dabei. Aber dieses ist leider im Mercosur-Abkommen wieder nicht gemacht worden. Das lag nicht nur an Südamerika, sondern auch, weil Europa diese Lücke gar nicht im Sinne seiner Interessen nutzt. Und das würde ich mir wünschen, dass Europa hier im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft tatsächlich verhandelt.
Vorne im Mercosur-Abkommen, wie in allen anderen Abkommen auch, steht ein ganz klares Bekenntnis beider Seiten zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und das ist gekennzeichnet als wesentlicher Vertragsbestandteil. Wesentliche Vertragsbestandteile sind einklagbar und können auch sanktioniert werden, wenn sie nicht eingehalten werden. Also wenn es um ausbeuterische Kinderarbeit geht unter Menschenrechtsverletzungen, dann ist das einklagbar. Ja. Es ist richtig, dass die sozialökologischen Standards, so wie Herr Giegold sie allgemein versteht, das Kapitel 14 greift mit dem Expertenpanel, aber die Menschenrechtsstandards sind einklagbar. Und auch das wäre ein großer Fortschritt in unseren Beziehungen zu Lateinamerika.
Wir müssen jetzt leider zu einem Punkt kommen. Unsere Sendezeit ist vorbei, Herr Giegold. Aber mit diesem Rechercheauftrag, den Sven Giegold da gerade erteilt hat, trollt sich der Moderator jetzt aus dem Studio. Wie das ausgeht mit dem Mercosur-Handelsvertrag, das hören Sie bei uns natürlich im Deutschlandfunk. Die Entscheidung darüber wird sicherlich in den nächsten Monaten fallen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei den Diskussionsteilnehmern und ich wünsche einen schönen Abend aus Brüssel.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute über Sanktionen und Zölle, Handel als diplomatische Waffe. Es diskutierten der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, Sven Giegold von den Grünen und Abgeordneter des Europäischen Parlaments sowie Alexander Graf Lambsdorff, Europaexperte der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Die Diskussionsleitung hatte Peter Kapern.